So, ich begrüße Sie alle sehr herzlich, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige. Ich freue mich über die Anwesenheit des Parlamentarischen Staatssekretärs aus dem Bundesministerium für Gesundheit, Dr. Thomas Gebhardt, und begrüße Sie sehr herzlich zur öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Begleitgremiums Covid-19-Pandemie, die wir wieder in einer Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit den Sachverständigen durchführen. Das ist die 16. Sitzung unseres Gremiums. Ich begrüße sehr herzlich in einer anderen Funktion, aber gleichwohl ist sie es ja, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, die Kollegin Petra Pau. Herzlich willkommen. Und vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die per WebEx zugeschaltet sind, bitten, sich mit ihrem Namen anzumelden, sodass ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Außerdem bitte ich noch einmal darum, die Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Ich habe allerdings das Gefühl, dass so im Lauf der Pandemie die Einsicht darin, dass das nötig ist, sich immer mehr verbreitet. Also irgendwann können wir auch mal auf diesen Hinweis verzichten. Zum weiteren Verfahren komme ich gleich. Meine Damen und Herren, in der heutigen Anhörung geht es um einen zur öffentlichen Anhörung an dieses Begleitgremium überwiesenen, vom Gesundheitsausschuss überwiesenen Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke für ein Gesetz für einen Pandemierat des Bundestages, das sogenannte Pandemieratgesetz oder Pandemierat G, auf der Drucksache 19/25254. Die Fraktion Die Linke verweist darin auf vielfach geäußerte Kritik im Umgang mit der Covid-19-Pandemie, wonach dem Handeln der Bundesregierung und der Landesregierungen zu wenig Bürgerbeteiligung, zu wenig Parlamentsbeteiligung und zu wenig externe wissenschaftliche Expertise zugrunde gelegen habe. Um im Deutschen Bundestag zusätzliche wissenschaftliche Expertise für den Umgang mit einer Pandemie anzusiedeln, schlägt die Linksfraktion vor, einen Pandemierat beim Bundestag einzurichten, der sich zum einen aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammensetzen und multidisziplinär ausgerichtet sein soll. Zum anderen sollen auch Bürgerinnen und Bürger Mitglieder sein, und so soll gewährleistet werden, dass die Akzeptanz der Maßnahmen auf Seiten der Bevölkerung verbessert wird und dass die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar in das parlamentarische Handeln des Bundestages bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite einbezogen werden würden. Über dieses Vorhaben wollen wir heute mit Ihnen, sehr geehrte Sachverständige, in den kommenden 90 Minuten sprechen. Und bevor wir damit anfangen, will ich kurz den Ablauf der Anhörung erläutern. Insgesamt haben wir eine Anhörungszeit von 90 Minuten. Diese 90 Minuten werden nach einem der Gerechtigkeit, der Bevorzugung der kleineren Fraktionen und der Abwechslung dienenden Schlüssel durch die Obleute in insgesamt 16 Fragerunden aufgeteilt. Die Fragerunden haben eine bestimmte Reihenfolge, in der ich dann die Fraktionen aufrufe. Jedes Mal hat die fragende Fraktion ein festgesetztes Kontingent zwischen 4 Minuten und 7 Minuten. Und das sage ich dann jeweils, wie viel das in dem einzelnen Kontingent ist. Und im Rahmen dieses Minutenkontingentes kann die aufgerufene Fraktion so viele Fragen stellen und Antworten erhalten, wie sie möchte, beziehungsweise wie die Antwortenden es zulassen. Also je kürzer die Antworten, desto mehr Platz bleibt für zusätzliche Fragen. Wenn eine Fraktion ihr Kontingent nicht ausschöpfen will, dann kann sie auch nicht verbrauchte Minuten auf eine spätere Fragerunde übertragen, damit nicht irgendwie 30 Sekunden von 4 Minuten verloren gehen. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen noch einmal bitten, sich so kurz zu fassen, wie es ihrem Interesse an vielen Fragen entspricht. Die aufgerufenen Sachverständigen sollten vor der Beantwortung jeweils daran denken, das Mikrofon und die Kamera freizuschalten, sich dann bitte mit Namen vorzustellen, soweit das noch nicht erfolgt ist. Das hat damit zu tun, dass die Anhörung live im Parlamentsfernsehen übertragen wird und dass dort für viele Zuschauer wahrscheinlich die schriftlichen Unterlagen, die uns hier in der Sitzung oder Ihnen vor den Bildschirmen als eingeladenen Teilnehmern vorliegen, nicht vorliegen. Sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, sind Sie hier im Sitzungsraum für uns auf dem Videowürfel in diesem Saal zu sehen und zu hören. Die Anhörung wird, wie gesagt, live im Parlamentsfernsehen übertragen. Dann gibt es im Nachgang ein Wortprotokoll. Das steht dann auf der Internetseite des Ausschusses, sobald es fertiggestellt ist. Und in der Mediathek kann man dann es auch abrufen und sich später noch mal zu Gemüte führen, wenn man eine Wiederholung wünscht. Danke den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Und dann können wir mit der ersten der 16 Fragerunden beginnen. Und das erfolgt durch die Fraktion der CDU/CSU. Und da haben wir Herrn Kollegen Weinberg.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Werte Sachverständige, ich würde meine erste Frage stellen an Professor Thüsing. Vielleicht können Sie zusammenfassend nochmal den vorliegenden Gesetzentwurf aus Ihrer Sicht zusammenfassen und in dem Kontext mal bewerten, das Gremium Wissenschafts- und Bürgergremium, insbesondere auch so ein wenig mit Blick auf die aktuellen Grenzen auch des Parlamentsrechts.
Vielen Dank, Herr Weinberg. Herr Professor Gregor Thüsing von der Universität Bonn, Fachbereich Rechtswissenschaft. Sie haben das Wort.
Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für die Frage. Der Entwurf spricht ja ein legitimes Problem an. Und das Anliegen der Entwurfsverfasser ist lauter und es ist verdienstvoll, dass man sich mit diesen Fragen auch in diesem Gremium beschäftigt. Nämlich die Frage, wie können wir auch nach außen in unseren Entscheidungen eine größere Plausibilität vermitteln, wie können wir als für die Gesetzgebung und nach § 5 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz zur Feststellung der epidemiologischen Lage berufenes Gremium uns bestmöglich in unserer Entscheidung legitimieren. Da kann eine Informationspflicht, das ist Teil 1 dieses Antrags, vielleicht helfen. Und in der Tat, wir haben ja schon eine Informationspflicht bereits jetzt im Infektionsschutzgesetz hineingeschrieben. Das war ja auch bewusst ein Änderungsantrag anlässlich des dritten Gesetzes. Und diese Informationspflicht hat sich bewährt und das ist gut und richtig, dass es das gibt. Allerdings ist jetzt die Frage, soll man darüber hinausgehen bei einem solchen formalisierten Informationsrecht? Die zweite Frage ist, ein Pandemierat, auch die Vorschläge hat es in der Vergangenheit gegeben, hier aber in der besonderen Form, dass der Pandemierat eben nicht nur ein Informationsgremium ist, nicht nur ein Gremium, das wissenschaftliche Expertise mit in die politische Entscheidung einbringen will, sondern eben, und das ist ja bewusst von den Antragstellern gewollt, als ein Gremium zur Bürgerbeteiligung. Und gerade Letzteres scheint mir doch etwas seltsam zu sein, denn die Bürgerbeteiligung bei Gesetzesvorhaben geschieht ja über den Bundestag. Wenn Sie Sachverstand einholen wollen, dann hören Sie Sachverständigenausschussanhörungen, wie wir das hier machen. Und Sie können sich jeweils für die Frage den Sachverständigen aussuchen, den Sie hören wollen. Wenn Sie Bürger beteiligen wollen, dann tun Sie das in Ihren Wahlkreisen und fragen intensiv nach, was denn die richtige Entscheidung ist, diskutieren, vermitteln vielleicht auch Ihre Meinung, lassen sich überzeugen von dem einen oder anderen, der es besser weiß. Aber hier ein formalisiertes Gremium, was obligatorisch zu hören ist und Bürgerbeteiligung sichern soll, das scheint mir doch ein doch ganz neues Phänomen zu sein, von dem ich eben nicht wüsste, wie es sich im bisherigen Verständnis mittelbarer Demokratie einfügen lässt. Es ist auch insofern auch eine sehr unglückliche Bürgerbeteiligung, als die Bürgerbeteiligung, die durch die üblichen Wege des Parlaments gewählt wird. Eben eine ist nach Repräsentation durch Wahl legitimiert. Hier soll es eine besondere Form des positiven Ostrakismus geben, nicht? Also man wählt, man wirft das los und findet jemanden. Da frage ich mich, ob das eine bessere Bürgerbeteiligung ist als die, die dadurch sicherstellen können, dass sie mit möglichst vielen interessierten Menschen hören. Also insofern, das scheint mir ein unglücklicher Weg zu sein, der auch angesichts der besonderen Situation der Pandemie in die Sackgasse führt. Bemisst man es an den bisherigen Maßstäben des deutschen Parlamentsrechts.
Vielen Dank. Herr Kollege Weinberg, Sie können weiterfragen.
Gut, dann würde ich in dieser Runde bei Professor Thüsing noch mal bleiben und würde das noch mal weiter drehen auf die Fragestellung auch des föderativen Systems. Also es ist ja beschrieben, dass man das Recht und die Zweckmäßigkeit der von Bund und Ländern ergriffenen Maßnahmen analysieren und bewerten will. Aber wir haben Maßnahmen der Länder, die haben ihre eigenen Kompetenzverantwortung, das zu legitimieren und auch darzustellen. Wir haben natürlich die Bundeskompetenz. Dann wäre es ja auch das Problem, würde ich ihn zumindest sehen, mit Blick auf das föderative System, das föderale System, dass es hier natürlich auch zu Kompetenzproblemen kommt. Können Sie vielleicht dazu noch was sagen?
Dankeschön, Herr Professor Thüsing.
Auch hier habe ich als Jurist Zweifel, obwohl ich natürlich dieses Anliegen, dieser Antrag stützt, durchaus teile. Denn es steht im Antrag ausdrücklich drin, dass die Recht und Zweckmäßigkeit nicht nur der Maßnahmen des Bundes, sondern auch der Länder bewertet werden soll durch ein Bürgerrepräsentationsgremium, was durch den Bundestag geschaffen werden soll. Wenn also der Bundestag die Legitimation für die Bewertung schafft, dann einer Maßnahme, die durch das Land in der Verantwortung des Landes liegt, dann ist das übergriffig schlichtweg. Wenn das eine Maßnahme des Landes ist, dann könnte der Bundestag hier nicht als Legislative gesetzgeberisch tätig werden. Dann ist es aber auch damit nur schwer zu vereinbaren, zu sagen, und das, was wir nicht regeln können, das wollen wir aber bewerten als Gremium des Bundestags. Denn das ist ja das Besondere, es ist ja kein Gremium der Exekutive, sondern es ist ein Gremium, was bei der Legislativen aufgehängt werden soll. Das merken Sie schon an § 8. Absatz 3 dieses Gesetzes, wo drin steht, dass auch die Kosten des Pandemierats vom Deutschen Bundestag zu tragen sind. Also insofern, es wäre eine Beaufsichtigung, eine Bewertung, ein Gremium, was Ländermaßnahmen, die in der Kompetenz der Länder stehen, bewerten sollen. Das ist nicht hinreichend durchdacht. Das würde an die Grenzen des föderalen Systems gehen und würde insofern auch eine unnötige Übergrifflichkeit bedeuten. Man kann einen sicherlich Sachverstand einbringen, aber dann darf er nicht in die, ich sage jetzt mal, offiziöse Legitimation eines durch den Bundestag legitimierten Rates gekleidet werden.
Vielen herzlichen Dank. 40 Sekunden sind noch.
Lassen Sie kurz überlegen, dann kommen wir in der nächsten Runde wieder.
Gut, 40 Sekunden also nehmen wir in die nächste Runde. Dann ist die zweite Runde bei der SPD-Fraktion und da hat die Kollegin Mattheis, die ich auch gerne als stellvertretende Vorsitzende dieses Gremiums begrüße, das Wort. Frau Mattheis.
Ja, danke, Herr Vorsitzender, und Grüße in die Runde. Meine Frage richtet sich an die Bundesärztekammer. Und ich frage, inwieweit sichert die Arbeit des RKI und die der wissenschaftlichen Fachgesellschaften unter der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften e.V. bereits den Diskurs auf medizinisch-wissenschaftlicher Ebene ab?
Vielen Dank, Frau Mattheis. Das Wort hat Herr Dr. Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, selbstverständlich bildet sich in der Zusammenarbeit zwischen RKI und der ABMF natürlich auch schon wissenschaftlicher Sachverstand ab, der genutzt werden kann. Wir haben ja darüber hinaus bei der Bundesärztekammer aus den wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die im Zusammenhang mit der Pandemie betroffen sind, einen ärztlichen Pandemierat angesiedelt bei der Bundesärztekammer gegründet, um uns zu unterschiedlichen Fragestellungen im Verlauf der Pandemie äußern zu können und qualifiziert auch auf der fachlich-wissenschaftlichen Ebene äußern zu können. Nichtsdestotrotz ist mein Verständnis des Pandemierats, der hier in diesem Vorschlag der Linken niedergelegt ist, ja ein viel weitergehender, bei dem es sich nicht nur um die wissenschaftliche Bewertung medizinischer Zusammenhänge handelt, sondern doch größere Zusammenhänge, soziologische, pädagogische Qualitäten, die hier ja auch unterlegt sind, sollen berücksichtigt werden, um die ja doch relativ weitgehenden Maßnahmen, die zumindest in dieser Pandemie getroffen werden mussten, angemessen zu legitimieren. Und insofern habe ich mal unabhängig von eben von Herrn Thüsing aus meiner Sicht zu Recht als Nichtjurist, wenn ich mir das erlauben darf, angemerkten systematischen Fragestellung, haben wir durchaus Verständnis oder auch Sympathie dafür, einen solchen Pandemierat einzurichten.
Vielen Dank. Frau Matthes.
Ja, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist dem Anliegen, das in dem Antrag zum Ausdruck kommt, eigentlich durch die jetzige Konstellation schon hinreichend Rechnung getragen. Habe ich Sie da falsch verstanden? Ich will Ihnen nichts in den Mund legen, um Gottes Willen. Aber ich will noch mal herausholen, ob Sie glauben, dass durch den jetzigen Unterausschuss, durch das, was die Fraktionen selber initiiert haben und durch Ihren eigenen ärztlichen Pandemierat allumfänglich eigentlich die Zuarbeit und die Gesamtschau, die hier in dem Antrag gefordert wird, schon Rechnung getragen ist. Wenn Sie das einfach noch mal kurz aufgreifen, wie gesagt, ohne dass ich Ihnen die Antwort vorwegnehme, ich will es einfach nur wissen.
Vielen Dank, Frau Matthes.
Frau Matthes, alles gut. Wir haben uns missverstanden. Ich bin der Auffassung, dass mit den Dingen, die aktuell existieren, dem Ansinnen nicht ausreichend Genüge getan wird. Und in unserer Vorstellung wäre es sinnvoll, diesen hier vorgeschlagenen Pandemierat, der ja deutlich weiter geht, als nur ärztlich-wissenschaftliche Belange zu betrachten, eben auch nicht beim Bundestag anzusiedeln, sondern bei der Exekutive anzusiedeln und sozusagen als beratendes Gremium zu installieren, bei dem dann die unterschiedlichen Aspekte, die gesamtgesellschaftlich betroffen sind, aus wissenschaftlicher Expertise, und das ist eine andere als die, die zum Beispiel dieser Unterausschuss oder auch andere Volksvertreter sozusagen haben können, zu reflektieren und sozusagen als Beratungsinstitution zur Verfügung zu stellen.
Vielen Dank. Frau Matthes.
Ja, dann frage ich die Frau Dr. Hollo und frage auch mal sehr offen, wie sie den vorliegenden Antrag bewertet.
Frau Dr. Hollo ist von der Leibniz-Universität Hannover, Lehrstuhl für öffentliches Recht und Sozialrecht. Und Sie haben das Wort, Frau Dr. Annalena Hollo.
Ja, danke schön. Da brauche ich mich ja gar nicht mehr vorstellen. Ja, danke für die Frage. Also man sagt ja immer, zwei Juristen, drei Meinungen, aber ich muss mich hier eigentlich bisher uneingeschränkt Herrn Professor Thüsing anschließen. Meines Erachtens liegen genau da die Probleme, die er genannt hat. Man würde durch so einen Pandemierat, der meines Erachtens auf gutem Ansinnen beruht, das auf jeden Fall, aber man würde dadurch eigentlich meines Erachtens nur noch mehr Bürokratie und Formalismus schaffen, ohne dass man da einen Mehrwert hat, weil der Bundestag ist die Volksrepräsentation. Deshalb fand ich das auch so ein bisschen von der Konstellation etwas, auf gut Deutsch gesagt, schräg, eine Bürgerbeteiligung einzuführen durch einen Pandemierat, obwohl die absolute Bürgerbeteiligung bei uns in unserem Verfassungssystem ja gerade der Bundestag ist. Der sollte ja auch gestärkt werden. Ursprünglich war ja der Gesetzesentwurf mal so ausgestellt, dass die Feststellung der epidemischen Lage durch das Bundesministerium erfolgen sollte. Und das wäre ja ein Problem gewesen. Deshalb hat man es auf den Bundestag gelegt, der ja eben als Parlament, als Bürgerrepräsentationsorgan eben die Fäden in der Hand haben soll. Das heißt, er repräsentiert ja das Volk und der lebt ja nicht hinterm Mond. Die Abgeordneten sind ja vom Volk gewählt und wissen im Grunde oder repräsentieren halt eigentlich deren Meinung, sind aber auch unabhängig, sodass man sich auch wieder fragen kann, wie ist das denn, wenn jetzt ein neues Gremium, das nicht vom Volk gewählt ist, wo vier Bürger drin sitzen, ob man das als umfassende Bürgerbeteiligung, die besser ist als die durch den Bundestag, sehen kann, finde ich auch fraglich. Mit vier Leuten finde ich schwierig. Aber wenn man den Bundestag jetzt binden möchte, obwohl die Abgeordneten eigentlich unabhängig sind, finde ich das schwierig. Also ich bin der Meinung, dass das Ansinnen dahinter, einfach das Parlament zu stärken eigentlich, was, wenn man es genau nimmt, gut ist. Aber der Pandemierat als solcher ist meines Erachtens dann eben einfach im Grunde überflüssig, weil die Abgeordneten sich auch so schon Sachverständigenanhörungen einbeziehen, Sachverständige anhören, Expertise holen. Und das finde ich deutlich flexibler, wenn man das nicht durch ein festgelegtes Gremium macht, sondern eben nach Bedarf. und die Bürgerbeteiligung eben bei der gewählten Legislative dann auch lässt.
Vielen Dank, Frau Dr. Hollo. Frau Matthes, 30 Sekunden sind noch.
Ja, die würde ich auf die nächste Runde übertragen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Gut, dann geht das Fragerecht jetzt weiter an die AfD-Fraktion. Und da stehen 6 Minuten zur Verfügung. Und das Wort hat Herr Schneider.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Reinhardt von der Bundesärztekammer. Dr. Reinhardt, Sie hatten ja eben schon ausgeführt, dass Sie mit der Wirkung des von Ihnen konstituierten ärztlichen Pandemierates nicht so ganz glücklich waren. Können Sie das vielleicht noch mal näher präzisieren? Und welche Änderungen müssten dort durch die Politik getroffen werden, damit Sie etwas zufriedener wären? Danke.
Dankeschön, Herr Reinhardt.
Ja, sehr geehrter Schneider, auch da bin ich, wenn dann offensichtlich missverstanden worden. Ich habe darauf hingewiesen, dass die ärztliche Expertise sehr breit und sehr differenziert in dem ärztlichen Pandemierat bei der Bundesärztekammer versammelt ist und wir uns unterschiedlichen Fragestellungen auch damit kleineren Arbeitsgruppen versuchen, relativ kurzfristig widmen zu können. Diese dort erarbeiteten Statements werden veröffentlicht und sind abrufbar jederzeit, abgesehen davon, dass wir zu Anhörungen wie dieser natürlich regelhaft eingeladen werden. Also insofern haben wir nicht das Gefühl, dass unsere ärztliche Expertise nicht angemessen berücksichtigt wird. Ich komme nochmal zurück auf das, was Frau Hollo und auch Herr Thüsing gesagt haben, dass ich absolut teile. Wenn, müsste man einen Pandemierat, den wir auch in dem Kontext gefordert haben, und das ist das, worauf Sie vielleicht abstellen, einen breiteren, mit über die ärztliche Expertise hinausgehenden Pandemierat, aber nicht ansiedeln im Bundestag als Kontrollorgan von Volksvertretern, die ohnehin Volksvertreter sind, sondern ich glaube, dass es sinnvoll wäre, einen solchen Pandemierat eben in der Exekutive anzusiedeln, die Länder und das Kabinett zu beraten oder vielleicht den Ministerpräsidenten und Kanzlerinnenrunde, um an dieser Stelle und das mit einem festen Gremium, das transparent besetzt ist, sodass die Öffentlichkeit und die Betroffenen den berechtigten Eindruck gewinnen, dass dort sozusagen mit dem Versuch jedenfalls gearbeitet wird, wissenschaftliche und fachliche Expertise aus den unterschiedlichen Lebensbereichen unserer Gesellschaft zusammenzutragen im Zusammenhang mit Pandemieentscheidungen.
Vielen Dank, Herr Dr. Reinhardt. Herr Schneider.
Dann geht meine nächste Frage an Herrn Professor Klaus Stöhr. Herr Dr. Reinhardt hat ja gerade ein solches Expertengremium angesprochen. Auch Sie haben aufgrund Ihrer internationalen Erfahrung ein solches multidisziplinäres Expertengremium vorgeschlagen. Können Sie die Grundzüge Ihrer Konzeption dort noch mal kurz erläutern?
Dankeschön, Herr Schneider. Herr Professor Stöhr.
Ja, lassen Sie mich bitte noch mal zu Anfang sagen, dass ich genau wie die Vorredner aus meiner einfachen bürgerlichen Perspektive auch, habe ich auch in meiner Stellungnahme geschrieben, die Notwendigkeit der Bürgerbeteiligung an solchem Expertengremium eigentlich nicht sehe. Aber insgesamt glaube ich, dass es notwendig ist, gerade in solchen komplexen Situationen, wie Pandemien es sind, sich fachkompetent Informationen proaktiv einzuholen, und zwar von einem multidisziplinären Team, das eben nicht nur einzelne Virologen oder Physiker, Epidemiologen oder Intensivmediziner beinhaltet, alles ganz wichtige Fachbereiche, sondern die das große Spektrum der beteiligten Wissenschaften auch abbildet. Und so ein Expertengremium habe ich aus meiner Erfahrung von der Seuchenbekämpfung in vielen Ländern immer eingefordert. Und die Länder, die tatsächlich so ein Expertengremium hatten, zugeordnet zu einem nationalen Krisenmanagementsystem, sind meines Erachtens auch immer besser gefahren, als sich von Einzelpersonen die Expertise einzuholen, weil das Ringen um die beste Meinung und den wissenschaftlichen Diskurs gerade in solchen Situationen außerordentlich wichtig ist. Wenn man Einzelpersonen befragt, dann sagt halt der Virologe, wir haben 4 neue Aminosäuren gefunden, wir müssen alles dicht machen. Und der Kinderarzt sagt, das können wir auf keinen Fall tun. Und andere haben eben auch ihre Einzelmeinung, die auch alle recht sind. Aber letztendlich geht es ja darum, Entscheidungsalternativen zu erarbeiten, Vorlagen zu erarbeiten, die entsprechenden Vor- und Nachteile der jeweiligen Perspektive beinhalten und das dann der Politik zu unterbreiten. Dafür muss die Politik meines Erachtens oder aus meiner Erfahrung heraus ein System entwickeln, um proaktiv diese Informationen einzusammeln und dann natürlich dann am Schluss Entscheidungen zu treffen. Dabei müssen die entsprechenden Lücken in dem Entscheidungssystem gefunden werden. Werden viele Entscheidung zu Anfang auf unvollständiger Datenbasis gefällt. Dann werden die entsprechenden Forschungsprojekte aufgelegt, sodass man nach 3, 6 oder 12 Monaten die Informationen hat und nicht ständig im Dunkeln stochert. Also so ein Expertengremium ist absolut wichtig. Ich würde Herrn Reinhardt absolut zustimmen, dass das natürlich an der ersten Stelle in der Exekutive angesiedelt werden muss, in dem Krisenmanagement. Das ist ein professionelles aus dem grundlegenden Lehrbuch der Krisenbewältigung und des Katastrophenschutzes abzuleitendes und nachzulesendes System. Und da gehört das eigentlich hin. Wenn dann natürlich das nicht existiert, aus meinem Blickwinkel so wie jetzt, dann kann natürlich auch die Legislative dann einfordern, die entsprechende Evaluierung der Arbeit der Exekutive. Und da könnte so ein Pandemierat helfen. Aber fundamental glaube ich, dass das Pandemierat besser angesiedelt wäre an der Exekutive. Und natürlich muss man dann die Mechanismen, die man als Legislative hat, das zu evaluieren, nutzen. Wenn das aber im Kopf passiert, dann braucht man nicht sicherlich nicht so ein Pandemierat zu etablieren.
Vielen Dank, Herr Professor Stöhr. Die Zeit ist jetzt um bei der AfD-Fraktion. Die nächsten 6 Minuten gehen an die CDU-CSU-Fraktion. Und da hat wieder Herr Weinberg das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich frage an die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Herr Professor Janssens. Das geht in die ähnliche Richtung. Wie viele Gremien haben wir eigentlich schon? Und was gibt es an bestehenden Strukturen, die ja in weiten Teilen auch vernetzt sind? An Sie auch die Frage, Ihre Einschätzung zu einem parlamentarischen Beratungsgremium vor dem Hintergrund, dass wir das Robert-Koch-Institut haben, das Paul-Ehrlich-Institut haben, dass es viele wissenschaftliche Fachgesellschaften gibt und hier schon eine breite Vernetzung ja auch stattfindet. Also macht es denn noch einen Mehrwert oder aber ist es eher etwas, was eher zum komplizierteren Verfahren führt?
Vielen Dank, Herr Weinberg. Das Wort hat dann Herr Professor Dr. Uwe Janssens von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler. Herr Janssens.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Weinberg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wichtige Fragen. Ich möchte das ganz, ganz kurz zusammenfassen. Wir sind seit 14, 15 Monaten in dem Modus. Wir haben extrem viel auf der AWMF, da möchte ich auch an Frau Matthes nochmal anknüpfen, gearbeitet. Sie können das alles nachlesen. Da gibt es aus den verschiedensten Bereichen der Medizin, aber auch anderen Bereichen ganz klare Hinweise, die wirklich aufgenommen worden sind, umgesetzt worden sind. Ich bin selber an 4 dieser Leitlinien beteiligt gewesen. Wir haben kontinuierlich gearbeitet, wir haben eine lebende Leitlinie, die stationär behandelte Covid-19-Patienten betrachtet. Wir haben die Triage, die Ressourcenleitlinie gemacht, die wir ganz, ganz früh etabliert haben, die ja jetzt mittlerweile auch anhängig wird, zumindest beim Bundesverfassungsgericht Würdigung gefunden hat. Wir haben sehr viel gemacht und wir sind sehr tagesaktuell und sind auch immer in der Beratung für die STIKO unterwegs. Die AWMF fragt genau ab, wenn die STIKO Empfehlungen rausgibt und holt sich da Expertise ein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und da pflichte ich auch Herrn Reinhardt bei, wir sind tatsächlich im Tagesgeschäft immer aktuell in allen Fachbereichen unterwegs und beraten tatsächlich mit diesen Expertenmeinungen mit Sicherheit auch die politischen Entscheidungsträger an dieser Stelle. Da bin ich fest von überzeugt. Die AWMF ist da der Knüpfpunkt. RKI, Paul-Ehrlich-Institut, Sie haben das, Herr Weinberg, sehr schön dargestellt. Muss an der Stelle ein weiteres Gremium eingeführt nehmen, auch neben dem Bundesärztekammergremium, das Herr Reinhardt leitet. Das kann durchaus hilfreich sein. Ich bin auch der festen Überzeugung, wie Herr Stöhr und Herr Reinhardt, dass hier eher auf der Seite Exekutive eine Beratung reingeführt werden sollte, wenn man das will. Aber wenn ich in den Paragraph 5b hereingehe von dem Vorschlag, da muss man natürlich sicherlich dann noch mal ein bisschen nachstellen. Hier werden ja insgesamt 7 oder 6 Fachgebiete genannt, die jeweils durch 2 Vertreter benannt werden sollen. Plus noch die Bürger. Das kommt mit den Anzahl der Leute, die da wirken sollen, nicht ganz hin. Und ich glaube auch, dass das zu starr ist. Ich denke auch, dass die Verantwortung, wenn man so ein Gremium schafft, tatsächlich sehr flexibel an die Bundesärztekammer oder an die übergreifende Fachgesellschaft AWMF ergeben soll. Denn im Rahmen einer Pandemie ergeben sich immer unterschiedliche Aspekte, virologische, bakterielle, nachher auch Impfaspekte, sodass, wenn wir ein starres Gremium haben, wenn wir ein starres Gremium haben, was berufen wird, so wie das dieser Antrag der Linken vorsieht, wir unter Umständen eine gewisse Flexibilität verlieren. Und da sollte man unbedingt nachstellen im Gesetzestext, wenn es überhaupt dazu kommen sollte. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Janssens. Das Fragerecht bleibt bei Herrn Weinberg.
Ja. Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, sozusagen mit Blick auf die Vorgaben zur Besetzung des Pandemierates, also die in Frage Einschätzung der vorgesehenen Mitgliederstruktur. Das ist ja immer entscheidend, wer trägt eine solche Institution und wer sucht aus. Sie haben das schon sozusagen mit beantwortet. Wenn Sie noch Ergänzungen haben, würde ich jetzt gerne sonst die Ergänzung noch mit reinnehmen, mit Blick auch auf eine Empfehlung, was aus Ihrer Sicht möglicherweise auch vom Verfahren her wichtig wäre, um die Teilhabe auch zu gewährleisten aller wichtigen Institutionen.
Sie wollen eine, doch der Bundestag oder die Exekutive, doch eine ganz klare Beratung in fachspezifischen Fragen bekommen. Die bekommen Sie jetzt schon, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, haben Sie auch bekommen. Das muss man ganz klar sagen. Das hat die Bundesärztekammer getan, das hat die AWMF getan mit ihren Unterorganisationen. Das heißt, wenn Sie einen übergeordneten Pandemierat machen wollen, dann müssen Sie flexibler sein. Sie haben im Lauf einer Pandemie, wie wir das gesehen haben, verschiedene Fragestellungen. Da wäre einer Stör, dann ist an der anderen Ecke wieder der Virologe plötzlich gefragt und plötzlich kommt der Impfexperte daran. Und wenn wir das nicht drin haben, dann müssen wir dauernd Rückfragen in die einzelnen Bereiche reinmachen, abgesehen von den wirtschaftlichen, juristischen Fragestellungen. Wenn das zu starr besetzt ist, glaube ich, gewinnt das, verliert das die Flexibilität. Sie wollen präzise Antworten bekommen, Sie wollen klare Antworten bekommen, evidenzbasiert, und deshalb muss ein solches Gremium flexibel aufgestellt sein und wenn, dann überhaupt nicht starr.
Vielen Dank, Herr Janssens. Herr Kollege Weinberg hat weiter das Fragerecht.
Würde ich genau diese Frage weiterleiten an Dr. Reinhardt, nämlich Blick auf die Zusammensetzung und auf die Problematik in Anführungszeichen. Wer muss denn eigentlich vorgesehen werden bei der Mitgliederstruktur?
Danke, Herr Weinberg. Herr Dr. Reinhardt.
Ja, lieber Weinberg, herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, wir arbeiten jetzt ja heraus in den verschiedensten Beiträgen, dass wir auf der einen Seite sagen können, wissenschaftliche, inhaltliche, medizinische Beratung, die hat in qualifizierter Form stattgefunden, an der mangelt es nicht. Es mangelt vielleicht aber daran, an anderen wissenschaftlichen Aspekten. Ich sage mal, jetzt bei der Aufarbeitung dessen, was bisher geschehen ist, stellen wir doch in den letzten Wochen und Monaten zunehmend fest, dass das, was im pädagogischen Bereich geschehen ist, dass das, was rund um die Kinder und Jugendlichen geschehen ist, in Bezug auf Schulschließungen oder Distanzunterricht etc., doch zu ja wahrscheinlich doch nicht unerheblichen Folgen geführt hat. Und ich glaube, dass man die Entscheidungen, die man an der Stelle getroffen hat, vielleicht heute unter Bewertung aller Dinge anders treffen würde. Und das ist sicher sinnvoll gewesen wäre, wenn man zu dem Zeitpunkt, als man die Entscheidung getroffen hat, zu dem Zeitpunkt zum Beispiel Pädagogen und Soziologen in einem solchen Gremium in der Beratung der Exekutive zur Verfügung gehabt hätte, um die Aspekte, die sich darum ranken, vielleicht im Verhältnis zu den Gesundheitsschutzaspekten, die wir sehr, sehr extensiv und qualifiziert diskutiert haben, auch auf angemessenem Niveau zu diskutieren und in ein Gleichgewicht zu bringen. Und dann wäre die Entscheidung vielleicht auch genauso ausgegangen. Aber ich glaube, in der öffentlichen Vermittlung der Entscheidung wäre nochmal klarer geworden, dass die Berücksichtigung dieser Aspekte qualifizierter stattgefunden hat, als das zumindest sich jetzt aufdrängt. Ich will niemandem zu nahe treten und das nicht sozusagen in Frage stellen, dass auch das bedacht wurde. Aber Experten sind dazu in dem Umfang nicht gefragt worden, wie zu medizinischen Fragestellungen. Und darum, glaube ich, muss man diesen Pandemierat als etwas völlig anderes ansehen, als den Pandemierat, den wir bei der Bundesärztekammer gesiedelt haben.
Vielen Dank. Die Zeit für diese Fragerunde ist um. Und dann gehen wir jetzt weiter zur FDP-Fraktion, die 5 Minuten in ihrem Kontingent hat. Und dort hat Frau Helling-Plahr das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne Frau Schmutte befragen und würde Sie eingangs gerne nach Ihrer generellen Einschätzung des Gesetzentwurfs befragen und hätte danach dann noch detailliertere Nachfragen.
Ja, dann hat jetzt Frau Schmutte das Wort. Frau Schmutte leitet das Deutschlandbüro des Wellcome Trusts.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Helling-Plahr. Sehr gerne. Ich schließe mich da einigen Vorrednern an, dass zum einen das grundsätzliche Ansinnen dieses Antrags natürlich auch für uns erstrebenswert ist, dass man das vorhandene Wissen in Zukunft vor allem in Krisenfällen besser organisieren kann, dass man es vielleicht auch besser kanalisieren kann. Es geht ja nicht nur darum, Vorlagen zu treffen für Entscheidungen, sondern zumindest auch abzuschätzen, was das mit der öffentlichen Vertrauenslage macht. Denn das haben wir ja nun auch im letzten Jahr erlebt, dass das Ganze nicht ganz unabhängig voneinander ist. Trotz allem, der Gesetzesentwurf wirft meiner Meinung nach viele Fragen auf. Ganz generell geht er uns nicht weit genug darin, die Schwachstellen, die wir jetzt in der Pandemie gesehen haben, wenn es um wissenschaftliche Politikberatung geht, diese strukturellen Schwachstellen auszugleichen und auch anzugehen. Also die Interdisziplinarität, die jetzt auch vielfach angesprochen wurde, die notwendig ist in der wissenschaftlichen Politikberatung, vor allem im Krisenfall. Aber auch die Notwendigkeit, und das wurde bisher noch nicht angesprochen, dass ein solches Gremium nicht nur im Krisenfall plötzlich anfangen kann zu arbeiten. Das muss immer arbeiten. Das muss vor der Krise arbeiten, das muss während der Krise und danach arbeiten, um sich der Lage anpassen zu können und um vorab denken zu können, um die Datenlage einschätzen zu können. Wir glauben außerdem ebenfalls, dass die Ansiedlung an der Legislative eventuell weniger notwendig ist als bei der Exekutive und würden überdem vorschlagen, dass man da eventuell auch die ressortübergreifende Exekutive andenken kann. Denn auch das ressortübergreifende Denken und Handeln war in der Pandemie nicht immer ganz einfach. Ganz speziell finde ich ehrlich gesagt auch die Definierung der Mitglieder dieses Gremiums etwas schwierig, sehr politisiert. Und zudem bin ich mir auch nicht sicher, ob ein einfaches Gremium von wenigen Mitgliedern reicht und nicht stattdessen eine ganze Struktur geschaffen werden muss aus einem Gremium, das unteren Arbeitsgruppen hat. Ein Beispiel dafür ist das in England existente Scientific Advisory Group for Emergency, sogenannte SAGE. Das ist ein Gremium aus 30 bis 50 Mitgliedern, die ganze Arbeitsgruppen von Hunderten von Wissenschaftlern unter sich haben.
Vielen herzlichen Dank, Frau Schmutte, das Fragerecht ist bei Frau Helling-Pla.
Ja, vielen Dank. Sie haben ja schon viele Bereiche jetzt angerissen. Ich würde im Detail noch mal nachfragen wollen, wie bewerten Sie den Vorschlag, dass der Pandemierat vor allen Dingen auf Grundlage von Informationen beraten soll, die ihm durch die Bundesregierung vorgelegt werden?
Gerne. Das ist ein Aspekt, der mich und uns etwas überrascht hat. Es ist natürlich wichtig, dass die Unterrichtungspflicht auch gegenüber dem Bundestag genutzt wird und auch gestärkt wird. Unserer Meinung nach müssen Wissenschaftler aber auf Basis jedweder vorhandener Daten und Evidenz beraten und auch handeln können. Es muss zudem außerdem in so einem Gremium auch festgestellt werden können, welche Daten vielleicht nicht vorliegen und auch Ressourcen zur Verfügung stellen, dass solche Daten erhoben werden. Also das reine Handeln und Beraten auf Informationen, die aus der Legislativen vorgelegt werden, scheint mir nicht einleuchtend.
Vielen Dank. Eine Minute haben Sie noch, Frau Helling-Pla.
Ja, vielleicht dann kurz. Halten Sie es für zielführend, dass die Arbeit des Pandemierats an den Begriff der epidemischen Lage von nationaler Tragweite geknüpft wird?
Frau Schmutte.
Gerne. Das kommt noch mal zu meinem vorigen Kommentar. Ich finde das schwierig, weil es das Gremium auf die Krisenlage reduziert. Was wir aber brauchen, sind Wissenschaftler, die gemeinsam daran arbeiten, auch Krisenvorbereitungen anzugehen, damit wir gewisse wissenschaftliche Arbeit dauert. Ja, man muss ja Daten schaffen, bewerten, vergleichen, damit man im Krisenfall dann auch Antworten liefern kann. Insofern, wir plädieren dafür, eine Struktur zu schaffen, die ständig ist, die umgehend arbeitet und nicht an eine epidemische Lage nationaler Tragweite geknüpft ist.
Herzlichen Dank. Dann geht das Wort jetzt weiter an die Fraktion Die Linke. Und da hat sich Herr Kollege Strätmanns gemeldet.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und nochmal herzlichen Dank an die Runde der Sachverständigen, die sehr wohlwollend ja unseren Gesetzentwurf geprüft und bewertet haben. Frau Professor Schönberger, mich interessiert der Unterschied zwischen Exekutive und Legislative. Es wurde ja jetzt häufig angesprochen, die Beratung der Exekutive sei sehr wichtig. Ja, dem stimmen wir zu. Unser Pandemieratsgesetz geht ja davon aus, dass wir als Abgeordnete aber ebenfalls die Informationen haben müssen. Und das Problem ist, dass wir zum Beispiel als Opposition natürlich einen erheblich schlechteren Zugang zu den Informationen haben, die die Exekutive hat. Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die durch den Pandemierat vermittelte Beteiligung des Bundestages? Klammer auf, ich habe ja kein ernstes verfassungsrechtliches Problem damit hier in der Runde gehört, auch nicht von dem Kollegen Thysik. Klammer zu.
Frau Professor Dr. Sophie Schönberger ist vom Lehrstuhl Öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht der Heinrich-Heine-Universität zu Düsseldorf. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Strätmanns. Die Frage knüpft genau an das an, was mir in dieser ganzen Diskussion gerade schon aufgefallen ist, weil ich zwischendurch fast den Eindruck hatte, dass sich die Diskussion so ein bisschen verschoben hat hin zu, wie würde denn ein perfekter Rat aussehen, der die Exekutive berät. Aber das ist ja nicht der Gesetzentwurf, über den wir hier diskutieren. Deswegen scheint mir eigentlich die Problematik, die der Gesetzentwurf hier bearbeitet, eine andere zu sein. Nämlich die, dass das Parlament ohnehin in der Pandemie-Konstellation Befugnisse abgibt an die Exekutive. Ganz einfach, weil die Exekutive schneller, wendiger, flexibler ist. Aber gleichzeitig natürlich demokratische Standards verlangen, dass das Parlament sich nicht völlig aus der Pandemiebekämpfung hinauszieht. Zum einen, weil das Parlament natürlich das unmittelbar demokratisch legitimierte Organ ist und zum anderen, weil das Parlament dasjenige ist, das eben auch öffentlich verhandelt und deswegen eine andere Form von Transparenz herstellt. Deswegen denke ich, dass man beachten muss, dass die Zielrichtung dieses Entwurfs eine andere ist. Der Pandemierat, wie ich ihn an diesem Entwurf verstehe, ist nicht dafür da, sozusagen die Krise umfassend zu lösen, so wie das die Exekutive in vielerlei kleinteiliger Hinsicht macht, sondern die Zielrichtung dieses Pandemierats ist es ja, den Bundestag in die Lage zu versetzen, seinen Kontrollfunktionen nachzukommen. Deswegen auch, so wie ich es verstanden habe, diese Beschränkung auf die Unterrichtung durch die Bundesregierung, damit der Bundestag eben durch Sachverstand in die Lage versetzt wird, die Bundesregierung effektiv zu kontrollieren und eben zu schauen, wie der Sachverstand ist, der eben in dem Bundestag, der ja auch insgesamt schwerfälliger arbeitet, in dieser Form nicht vorhanden ist. Und wenn kritisiert wird, dass das Ganze natürlich schwerfälliger, bürokratischer ist, das ist völlig richtig. Ich würde sagen, das ist aber in gewisser Weise den Arbeitsabläufen im Parlament angepasst. Das Parlament ist eben nicht in gleicher Weise wendig und flexibel wie die Regierung. Die Arbeitsabläufe funktionieren anders. Insofern finde ich es konsequent, den Pandemierat auch so zu konzipieren, dass er mit dieser Arbeitsweise korrespondiert und nicht mit der Arbeitsweise der Exekutive.
Vielen Dank, Frau Professor Schönberger. Herr Strätmanns.
Ja, ich will mal gleich nachfragen. Der besondere Kniff ist ja, dass wir hier eine spezielle Form von Bürgerbeteiligung versuchen, in unserem Pandemierat zu installieren. Das deckt sich ja mit vielen Versuchen, parlamentarische indirekte Demokratie etwas aufzulockern. Hier haben wir ja die Beteiligung mit 4 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern gesetzt. Wie würden Sie das bewerten, verfassungsrechtlich als möglich? Der erste Teil der Frage und zweiter Teil. Was würde das aus Ihrer Sicht für die Akzeptanz von Endentscheidungen des Bundestages auslösen, wenn vorher dieser Pandemierat eine Empfehlung abgegeben hat? Also dieses Zusammenwirken, das interessiert mich.
Frau Professor Schönberger, gut 30 Sekunden.
Ganz kurz, verfassungsrechtliche Probleme sehe ich nicht, weil es eine informelle Form der Beratung ist oder eine formalisierte, aber nicht bindende Form der Beratung. Auch das Problem, dass man den Bundestag bindet, sehe ich nicht, weil der Bundestag sich selber bindet und das Gesetz jederzeit ändern kann. Über die Einbindung von Bürgern kann man politisch streiten oder nicht. Es gibt jedenfalls gute Gründe zu sagen, dass das die Akzeptanz der Entscheidung stärken kann.
Vielen herzlichen Dank. Dann ist die Zeit in dieser ersten Runde für die Fraktion Die Linke aufgebraucht. Wir machen dann weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Und da hat die Kollegin Cordula Schulz-Asche das Wort. Bitte sehr.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Einzelsachverständige Frau Dr. Diekmann. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht ja vor, dass der Pandemierat unter Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen gegründet werden soll. Welche Art von Bürgerbeteiligung empfehlen Sie für einen Pandemierat und warum gibt es hier aus Ihrer Sicht auch Grenzen?
Frau Privatdozentin Dr. Petra Diekmann kommt aus dem Universitätsklinikum Jena, von der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin und ist dort in der Forschungsgruppe Pandemiemanagement aktiv. Frau Dr. Diekmann.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Das ist eine sehr interessante Frage, die ja auch schon in der früheren Beantwortung ein bisschen angeklungen ist. Bürgerbeteiligung halte ich auch als wissenschaftliche Methode für Entscheidungsfindung extrem sinnvoll. Ich habe im Rahmen von Infektionsausbrüchen, Bewältigungen in vielen Ländern der Welt gearbeitet, auch mit solchen multidisziplinären Gremien, wo auch Bürger einbezogen wurden in einmal die Identifizierung von Problemen und auch von Lösungsvorschlägen bei Problemen. Von daher bin ich grundsätzlich sehr dafür, dass man Partizipation ermöglicht. Mein Problem oder meine Schwierigkeit sehe ich eher in dem Aspekt, dass man vier Bürger oder Bürgerinnen zufällig auswählt. Meine Erfahrung in Partizipation und diversen Gremien ist es, dass es zu Situationen kommen kann, wo sehr eloquente, wissenschaftlich erfahrene Menschen eine Sprache sprechen, wo, ich sage mal ganz salopp, der Bürger von der Straße einfach gar nicht weiß, wie er sich oder wie sie sich artikulieren soll. In einer anderen Weise ist es sinnvoll, eine Art von Common Sense, also so einen gesunden Menschenverstand in Beratungsgremien aufzunehmen, weil wir ja auch, und das haben wir auch bei den Vorrednern gesehen, Pandemie ist ja nicht nur Medizin, sondern betrifft ja die gesamte Gesellschaft. Von daher ist es sicherlich sinnvoll, auch die Ecken, die wir bisher noch nicht auf dem Schirm hatten, durch eine Bürgerbeteiligung mit auf den Schirm zu bekommen. Ich habe in meiner Arbeit sehr gute Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich Vertreter von Zivilgesellschaft, also wirklich artikulierte Vertreter einzuladen in solche Beratungsgremien. Das hat sehr gut funktioniert und mein Plädoyer wäre hier auch, dass man diese Art von Partizipation auch sehr divers aufstellen sollte, um sicherzugehen, dass man tatsächlich eine 360-Grad-Perspektive hat und nicht immer nur in die gleichen Ecken guckt, weil das einfach bekannte Positionen oder auch Persönlichkeiten sind. Vielen Dank.
Vielen Dank. Frau Schulz-Asche, 2 Minuten.
Ja, herzlichen Dank. Wo sollte denn Ihrer Meinung nach so ein Pandemierat auf Bundesebene angesiedelt sein und welche Aufgaben sollte er übernehmen?
Frau Dr. Dickmann, pardon.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich antworte Ihnen jetzt inhaltlich, weil ich keine Juristin bin. Im Rahmen einer Pandemiebewältigung oder auch bei anderen Gesundheitskrisen wäre es sicherlich sinnvoll, ein Beratungsgremium zu haben, das kontinuierlich arbeitet, das unabhängig arbeitet, also das nicht nur von politischen Entscheidungsträgern nominiert wird und die gehört wird. Das ist so eine Art, ich sage das jetzt mal ganz salopp, politisches Marionettentheater wird, welche Wissenschaft sich da präsentiert, sondern dass es tatsächlich ein unabhängiges Gremium ist, das auch im gewissen Sinne einen eigenen roten Faden, eigene Fragestellung entwickeln kann. Denn nur so ist wirklich Beratung möglich, wenn es nicht nominiert und ausgewählt ist, sondern selbstständig, unabhängig ist und möglicherweise auch in sich eine Moderation hat, dass man auch immer wieder den Schritt zurück tun kann, dass man nicht nur in virologische oder epidemiologische oder dann kommt das Impfen, wie wir das eben gehört haben, sondern auch sehen, es gibt auch Probleme oder Aspekte im Bereich der Schulen, im Probleme der häuslichen Gewalt, im Probleme der Beteiligung im gesellschaftlichen Leben, Kultur etc. Und da ist es sinnvoll, dass man eine unabhängige, kontinuierliche Perspektive hat, die man als Beratung formulieren kann. Vielen Dank.
Vielen Dank. 20 Sekunden wären noch, die nehmen wir, glaube ich, in die nächste Runde. Einverstanden?
Ja, sehr gerne.
Ja, dann machen wir weiter mit der SPD-Fraktion. Die hat noch 30 Sekunden aus der vorigen Runde und dann insgesamt 7,5 Minuten. Frau Kollegin Fahimi.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und guten Tag in die Runde. Ja, je länger ich jetzt hier diese Anhörung gelauscht habe, desto mehr stelle ich mir doch auch die Frage, inwiefern nicht hier Beratungsfragen, Kontrollfragen und Beteiligungsfragen recht chaotisch und wild durcheinander gehen. Und ob wir gut beraten sind, das einfach mal so alles zusammenzuschmeißen. Denn ich will nur davor warnen, auch aus einer, ich bin eine große Freundin von Beteiligung und auch von Weiterentwicklung unserer Demokratie. Aber wir müssen natürlich auch darauf achten, dass Beteiligung dann nicht am Ende des Tages so organisiert wird, dass es quasi als eine Pseudo-Beteiligung enttarnt wird und damit nur umso mehr den bestehenden parlamentarischen und anderen Demokratieinstitutionen schadet. Also, inwiefern ein Wissenschaftsrat mit einem Bürgerrat tatsächlich sinnstiftend vermischt werden kann, ist mir bis jetzt noch nicht klar und offensichtlich geworden. Und ich will zumindest als Anmerkung an dieser Stelle auch noch mal sagen, dass ich dieses zum Teil Misstrauenshaltung gegenüber dem Parlament ausgesprochen kritisch finde. Also wenn gewählte Abgeordnete unglaubwürdiger sind als zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, um entsprechende Sachverhalte zu bewerten und Lösungen vorzuschlagen, dann müssen wir, glaube ich, an einer ganz anderen Stelle ansetzen. Ich frage aber noch mal sehr grundsätzlich, Frau Dr. Hallo, in welcher Art und Weise denn diese Idee überhaupt mit 4 Bürgerinnen und Bürgern, die man reinholen würde in einen solchen Pandemierat, auch nur ansatzweise eine Repräsentativität sicherstellen könnte, wenn man denn darüber nachdenken würde. Und ob denn so etwas auch mit Blick auf gleichzeitig die Verlagerung der Antragsbefugnisse auch nur theoretisch verfassungskonform zu denken wäre. Gibt es da aus Ihrer Sicht überhaupt gar keine Verfassungsbedenken?
Besten Dank, Frau Fahimi. Frau Dr. Hollo.
Dankeschön. Was erstmal diese Beteiligung von 4 Personen angeht mit der Repräsentationsfrage, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, angemerkt am Rande, dass ich mir das jetzt ganz rein unjuristisch schon als Beteiligung oder als breites Meinungsspektrum, ich glaube, so wurde das genannt in der Begründung, breites Meinungsspektrum, sehr schwierig vorstelle. Und natürlich schließt unser Grundgesetz direkte Demokratie nicht komplett aus, aber es hat sich auf die parlamentarische Demokratie festgelegt und lässt direktdemokratische Elemente ja in gewissen, aber auch in jeden Aspekten, zu verstreiten sich so ein bisschen die Geister, ob das dann abschließend ist oder nicht. Aber allein bei 4 Bürgern, die jeweils wirklich auch, also jeder Bürger ist subjektiv, da wenn man da ein breites Meinungsspektrum schaffen möchte, halte ich das rein faktisch schon für ein Problem. Im Hinblick auf die Antragsbefugnis, die Verlagerung, da bin ich auch kritisch, weil ich mich erstens frage, warum darf, also natürlich ist beschrieben im Gesetzentwurf in der Begründung, warum der Bundestag das jetzt vielleicht nicht machen sollte. Da sehe ich genau, was Sie gesagt haben, dieses generelle Misstrauen halte ich für ein Problem, weil eben der Bundestag ja genau das Organ ist, was demokratisch legitimiert ist und sich die Expertise auch einholen kann. Die Verlagerung der Antragsbefugnis allein auf Bundesregierung oder Bundesrat stellt für mich die Frage auf, warum nicht der Bundestag auch zumindest auch feststellen darf, dass eine epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht. Die Voraussetzungen, wann das der Fall ist, sind normiert und das sind meines Erachtens keine, die der Bundestag nicht bewerten kann und im Zweifel mit Hilfe eben von Hinzuziehungen entsprechend ausgewählter Sachverständiger, die da eben ihre Meinung zu sagen können oder ihre Expertise zu abgeben können. Das ist meines Erachtens so eine gewisse Entmündigung des Bundestags, was eben wieder aus Gewaltenteilungsaspekten und der demokratischen Legitimation ein Problem für mich darstellt. Und die Befugnis auf Bundesregierung und Bundesrat zu verlagern, halte ich dann eben auch im Sinne dieser Bürgerbeteiligung wieder für problematisch, weil die dann ja doch, sie ist zwar nicht obsolet dadurch, weil der Bundestag ja, zumindest schließt das der Gesetzentwurf das nicht aus, der Bundestag ja trotzdem beschließen muss und entscheiden muss, ob er diesem Antrag dann entsprechend folgt und sich da dann eben natürlich auch durch diesen Pandemierat beraten lassen kann. Aber wenn die Bürgerbeteiligung bei Bundestag angesiedelt sein soll, der Bundestag aber gar keine Befugnis hat, selber zu entscheiden, selber aktiv zu werden, originär, dann frage ich mich, ob das nicht etwas widersprüchlich ist, weil man ja dann doch dem Pandemierat wieder so ein bisschen die Expertise, die Autorität wieder abspricht, die man ihm eigentlich durch die Bürgerbeteiligung geben möchte.
Vielen Dank. Frau Fahimi.
Wie lange habe ich denn noch?
2 Minuten.
Ich würde die gerne in die letzte Runde nehmen, weil ich dann ein anderes Thema habe.
Ja, ist in Ordnung, ist registriert. Dann haben wir jetzt als nächstes 2 Runden für die CDU-CSU-Fraktion, jeweils 6 Minuten. Also in Summe sind es 12 Minuten. Und das Wort hat Herr Weinberg.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich will jetzt sozusagen, da es weitere Kommentierungen von Sachverständigen gab, Herrn Professor Thüsing nochmal reinholen und auf die Bewertung von Frau Schmute, Frau Hollo und insbesondere von Frau Schönberger sozusagen mal als jemand, wie Sie die bewerten, ob Sie da nochmal drauf eingehen könnten, auf das Thema Stichwort Abgabe von Kompetenzen, Stichwort auch dieser vier zufällig ausgewählten Personen. Der sehr geschätzte Kollege Stretmann sprach ja von aufzulockern, also in solchen Fragen aufzulockern. Ich finde immer Lockerheit auch gut, aber bei sehr ernsten Themen ist natürlich auch die Frage, ob ein einfaches Auflockern dann auch reicht. Und da bin ich bei der Kollegin der SPD. Das ist dann strukturell jetzt sehr durcheinander. Also Beratung, Begleitung, Entscheidungsfindung. Deswegen an Professor Thüsing nochmal die Bitte einzugehen auf die Kommentierung von Frau Schönberger und gegebenenfalls auf das, was Frau Schmutte gefordert hatte, nämlich, dass ein Gremium umfassend und ständig vorgehalten werden sollte.
Vielen Dank, Herr Weinberg. Herr Professor Thüsing.
In der Tat, Sie wissen, ich glaube, das Sprichwort drei Juristen, vier Meinungen ist allgemein bekannt. Aber ich glaube schon, dass man abschichten kann. Ich werde mich bemühen, tatsächlich als Jurist zu antworten. Ich brauche zu dem, was Frau Dr. Hollo gesagt hat, nicht sagen. Da sind wir vollständig einer Meinung. Ich kenne sie ja bereits seit längerer Zeit als ganz hervorragende Juristin, bei der ich mir auch schon Rat gesucht habe. Insofern freut es mich, dass wir da hier gemeinsam denken. Gegenüber Frau Schönberger höre ich auch mit hörendem Herzen zu und aufmerksam versuche ich, die Gedanken aufzunehmen. Aber da bin ich in der Tat momentan noch wenig der trittsicher. Mir scheint die wesentliche Unterscheidung zwischen Exekutive und Legislative nicht zu sein, dass die Exekutive schneller, wendiger und flexibler ist, sondern der wesentliche Unterschied ist, dass die Exekutive verwaltet und die Legislative macht Gesetze. Und diesen Unterschied sollte man auch in grundsätzlicher Perspektive nicht auflösen. Die Forderung aber eines solchen bürgerrepräsentierenden, umfassenden, ständig beratenden, durch Losverfahren und Benennung durch die Parteien legitimierten, allgemein und permanenten Pandemierat, ich darf das unterstreichen, was Frau Fahimi als Nichtjuristin gesagt hat. Also da wird ganz viel in einen Topf geworfen, ohne dass man genau weiß, was am Ende rauskommen soll. Ich glaube aber, unabhängig von der sicherlich problematischen Bürgerbeteiligung, die hier mittelbar geschaffen werden soll, ist es auch eine Frage, die letztlich durch einen Pandemierat nicht effektiv gemacht werden kann. Denn wofür braucht der Bundestag den Pandemierat? Der Bundestag hat als Legislative die Aufgabe, Gesetze zu machen. Diese Gesetze kann er in dem Verfahren und muss er in dem Verfahren leiten, die er bislang bereits sich bewährt hat. In dem Moment, wo er Sachverstand braucht, holt er sich diesen Sachverstand durch solche Anhörungen, wie wir haben. Wir haben gerade dieses Gremium hier gerade gebildet worden, das uns heute anhört, im Hinblick auf ein möglichst flexibles und schnelles Reagieren im Hinblick auf die Pandemie. Einen solchen Pandemierat nebenbei zu schaffen, das erscheint mir so etwas wie ein Kleinparlament mit besonderer wissenschaftlicher Expertise, direkter bürgerlicher Befruchtung und geänderten Mehrheitsverhältnissen gegenüber dem Bundestag, jedenfalls leicht abweichend. Das ist nicht das, was ich brauche, um Gesetze zu machen. Wenn ein konkretes Gesetz ansteht, dann suche ich mir konkret im Hinblick auf dieses Gesetz drei Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die mir hier antworten. Wenn ich Bürgerbeteiligung als Abgeordneter habe, dann kann ich mich an genug Bürger wenden, um deren Meinung zu erfragen. Das sind die Wege, die das Grundgesetz vorsieht und das deutsche Parlamentsrecht eingeschlagen hat. Ich glaube, hieran auch unter dem Fall der Pandemie abzuweichen, ist nicht sinnvoll, weil es eben ineffektiv ist. Da sitzen dann vielleicht für das konkrete Vorhaben genau die Falschen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es eben gegebenenfalls konkret nicht beurteilen können. Deswegen, die Information, die Beratung des Bundestages muss nur insoweit erfolgen, als sie erforderlich und sinnhaft ist, um Gesetze zu machen, als sie erforderlich und sinnhaft ist, um die Feststellung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz zu treffen, mehr nicht. Und insofern bin ich weiterhin und gerade dezidiert aus juristischen Gründen der Auffassung, wenn ein solcher Rat geschaffen werden kann, dann kann er nur bei der Exekutive geschaffen werden. Bin aber als Nichtjurist doch sehr stark zweifelnd, ob es sinnvoll ist, einen solchen Rat zu etablieren, der vielleicht zu wenig flexibel ist, um auf die jeweils konkrete Frage Antwort zu geben. Wenn, müsste man da aus einem sehr großen Kreis an Wissenschaftler schöpfen, der wirklich alles abdeckt und dann eben je nach Bedarf seine Antwort geben kann. Dann sind sie aber sehr schnell an den Verfahren, die sie bisher haben. Damit Sie mich nicht verstehen, auch die Parteien haben natürlich das Recht und das Interesse, sich umfassend informieren zu lassen. Und insofern ist es jeder Partei unbenommen, den SPD-Pandemierat zu gründen, ist es jeder Partei unbenommen, den CDU-Pandemierat oder den linken Pandemierat zu gründen und sich so zu informieren, Gesetzesanträge aufgrund der Erkenntnisse, die man durch diesen Pandemierat bekommen hat, zu formulieren. Aber es kann eben nicht eine Institution des Bundestages sein.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Thüsing. Herr Kollege Weinberg.
Vielen Dank auch nochmal für die Zusammenfassung. Also bevor wir einen CDU-CSU-Pandemierat gründen, da denken wir nochmal drüber nach, ob die Expertise da auch, die ist natürlich hervorragend, aber ob das sinnhaft ist. Insoweit, Herr Vorsitzender, würden wir an dieser Stelle das Fragerecht an die nächste Fraktion weitergeben. Vielen Dank.
Gut, dann konservieren wir die übrig gebliebene Zeit und als nächste Fraktion hat dann wieder die SPD das Wort und da sind noch 2 Minuten übrig, sodass sich insgesamt Frau Fahimi 8 Minuten ergeben. Frau Fahimi.
Ja, vielleicht brauchen wir die gar nicht. Ich hätte noch mal eine Frage an die Bundesärztekammer mit Blick auf das auf die schriftliche Stellungnahme, die Sie geschickt haben, hinsichtlich des Wunsches, Datenbasis und Wissenmanagement als eine Lehre aus dieser Pandemie zu verbessern. Könnten Sie noch mal uns beschreiben, Herr Dr. Professor Jansen, wo Sie da die Lücken genau sehen, beziehungsweise welchen Zugang zu Daten der öffentlichen Institutionen Sie sich genau wünschen würden, um uns natürlich weiterhin gut beraten zu können?
Frau Fahimi, jetzt muss ich eine Klärung haben. Sie haben die Bundesärztekammer angesprochen, da wäre der Präsident Herr Dr. Reinhardt zugegen oder,
Entschuldigung. Sie meinte Herrn Dr. Reinhardt.
Beide gerne. Reinhardt. Also erst Herrn Dr. Reinhardt, dann Herrn Professor Janssens. Herr Dr. Reinhardt?
Ja, sehr geehrte Frau Fahimi, herzlichen Dank für die Frage. Wir haben in der Stellungnahme darauf hingewiesen, dass wir im Hinblick auf die systematische und kontinuierliche Überwachung von Erkrankungen sowie Todesfällen kein Surveillance-System haben, wie es zum Beispiel in Großbritannien existiert. Und ich glaube, dass die Einrichtung solcher Systeme, wir sind der Auffassung, dass die Einrichtung solcher Systeme hilfreich sein könnte in Bezug auf die Bewertung des Geschehens. Und ich mache nochmal den Schlenker, dass Frau Schmutte vorhin das SAGE genannt hat aus Großbritannien, was sozusagen eine ganz große Expertenrunde ist, die im Grundsatz kontinuierlich inhaltliche, wissenschaftlich evaluierte und evidente Fakten zusammenträgt, um eine politische Entscheidungsfindung auf der Basis solcher Fakten den politisch Verantwortlichen, den gesellschaftlichen Konsens und den Interessenausgleich managen müssen, zu erleichtern. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass Zugang zu Daten erstmal eine vernünftige Datenbasis erhoben wird, erstens, und zweitens Zugang zu Daten auch transparent ist.
Vielen Dank, Frau Fahimi. Ich bin jetzt etwas unsicher, weil wir hier verschiedener Meinung sind. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass Sie die gleiche Frage auch an Herrn Professor Janssens noch richten wollten von der DIVI. Oder habe ich Sie da falsch verstanden?
War nicht meine erste Intention, aber finde ich, da wir ja Zeit noch haben, wenn Herr Professor Janssen das vielleicht noch tun möchte, freue ich mich drüber. Ansonsten bin ich fertig.
Ja, Frau Wahini, Herr Vorsitzender, darf ich sprechen?
Ja, bitte.
Ja, ich will mich auch kurz fassen. Ich finde die Hinweise, die wir jetzt gerade gehört haben von Herrn Thüsing, von Frau Schmutter und von Herrn Reinhardt subsumierend absolut korrekt. Wir brauchen, und das ist ganz wichtig, ein sehr pluralistisch, multiprofessionelles Gremium, was sehr flexibel ist. Da habe ich am Anfang schon was gesagt, Herr Thüsinger hat das betont. Diese Flexibilität muss es haben, erstens. Zweitens, wir brauchen, und da bin ich unbedingt bei Frau Schmutter, dringend, das ist eines der größten Lehren, die so ein Pandemierat auch übrigens beschließen müsste, einen transparenten, kontinuierlichen Datenzugang zu dem, was da passiert. Das DIVI-Intensivregister, ist ein erster, ein ganz kleiner, sehr wichtiger Schritt gewesen, der aber noch ein kleines Pflänzchen ist. Und da muss der Bundestag, aber dann auch die Exekutive dafür sorgen, dass diese Pflanze endlich zu einem Baum wird, der uns kontinuierlich in der Zukunft in die Lage versetzt, eine solche dramatische Lage, wie wir sie in den letzten 12 Monaten gehabt, zu überschauen. Und das wäre ein Auftrag, den zum Beispiel auch als Empfehlung ein wie auch immer gearteter Pandemierat, wo er angesiedelt ist, der hochflexibel aufgestellt ist, auch dann als Empfehlung ausspricht. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Janssens. Dann hat Frau Fahimi signalisiert, keine weiteren Fragen zu haben. Und das Fragerecht geht weiter zur AfD-Fraktion. Und da haben wir Herrn Schneider auf der Liste.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht auch wieder an Herrn Professor Klaus Stöhr. Herr Professor Stöhr, Sie hatten ja eben dargelegt, vor dem Hintergrund Ihrer Ideen, dass es sowas schon in anderen Ländern gibt. Könnten Sie da mal ein Beispiel nennen, wo es einen solchen Experten, so ein solches multidisziplinär zusammengesetztes Expertengremium schon gibt? Und können Sie vielleicht auch mal an einem konkreten Beispiel zeigen, wo das in der jetzigen Pandemie besser funktioniert hat als das, was wir hier in Deutschland gemacht haben, beziehungsweise immer noch machen. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Dann hat Herr Professor Stöhr das Wort.
Mikro müsste er anmachen.
Solche Expertengremien sind natürlich ständig, wenn es um die nationale Katastrophenschutz geht. Aus meiner Erfahrung ist es richtig und wichtig, dass die Bewältigung von Gesundheitskatastrophen und Krisen eigentlich nur so stark und umfassend sein kann wie die gesamte Katastrophenvorbereitung in einem Land. Dafür gibt es genug internationale Einschätzungen dafür. Denn letztendlich ist die Infrastruktur 70, 80, 90% identisch. Probleme gibt es der Gesundheit oder ob ein anderer Katastrophenfall halt ausgerufen wird. Also die nationale Pandemiebekämpfung hängt in ihrer Stärke immer davon ab, wie man insgesamt auf Gefahren vorbereitet ist. Und bei der Pandemie ist halt so, dass die Komplexität auch so groß ist, dass es nicht ausreicht, sagen wir mal in einem Unterausschuss 1, 2 oder 3 Einzelexperten zu befragen, die dann natürlich aus ihrem Blickwinkel heraus ihre Position zu dem gegenwärtigen Problem darstellen, sondern es ist notwendig, dass man diese 1, 2, 3 oder eigentlich 10, 12, 15 multidisziplinären Expertengremium wegschließt für 1, 2, 5 oder 10 Tage, je nachdem, wie viel Zeit man hat, und die dann einen alternativen Entscheidungsvorschlag vorbereiten. Und dort gibt man als politischer Entscheider vor, wie die Balance gefunden wird zwischen hier in der Pandemie, zwischen Freiheit, Wirtschaftlichkeit und Gesundheit, wo die entsprechende wo der Kompromisspunkt gefunden wird, und lässt dann dieses Expertengremium einen Entscheidungsvorschlag herstellen. Keine Einzelmeinung, sondern einen ausgeglichenen, ausgewogenen Entscheidungsvorschlag, der dann entsprechend die auch verschiedenen Perspektiven der beteiligten Wissenschaftsbereiche, gesellschaftlichen Bereiche reflektiert. Und da wird man danach die Vorteile und Nachteile dieser möglichen Alternativen vorstellen. Und das sind dann die Entscheidungsvorschläge, die der Politik vorgestellt werden. Und wenn das nicht so erfolgt, hat man eben als Politiker die Möglichkeit, sich aus den Einzelmeinungen das herauszufiltrieren und zu dividieren, was man dann zum Schluss glaubt, was richtig ist. Oder man kann tatsächlich versuchen, schon die Experten nicht zusammenzufinden und einen Kompromissvorschlag vorzubereiten. Und das ist aus meiner Erfahrung das Zweite immer das Bessere gewesen, weil man ansonsten selbst versuchen muss, Fachkompetenz hineinzubringen. Ein Krisenmanager, nationaler zum Beispiel, sollte auch nie ein Arzt sein, wenn es um Gesundheitsprobleme geht, sondern das ist jemand, der eben direkt an den Premierminister, an den Regierungschef berichtet und seine Infrastruktur unter sich hat, um unabhängig, kontinuierlich, selbstständig die verschiedensten Prozesse zu koordinieren, die Regierung zu beraten, die Tagesgeschäfte umzusetzen, die Forschungsagenda aufzusetzen, die Überwachung zu koordinieren, die Evaluierung der Bekämpfungsmaßnahmen umzusetzen. Dazu gehört solches nationales Krisenmanagement-Team. Die Expertengruppe ist nur ein kleiner Teil dieses nationalen Krisenmanagement-Teams. Und als Beispiel dafür könnte man jetzt zum Beispiel die Schweiz wählen. Internet, Pandemierat Schweiz, die haben ein Mandat, die haben drei Zielstellungen, auf die sie zurückgreifen. Schweden hat einen ähnlichen Pandemierat. Aber letztendlich geht es wirklich nicht um Pandemien hierbei, sondern wie ist die Frage, wie schaffe ich es, ein nationales, unabhängiges Krisenmanagement aufzusetzen? Und dafür gibt es Lehrbücher, da gibt es Vorschläge. Wir haben in der WHO dafür Handlungsrichtlinien für Entwicklungsländer erarbeitet, wie man sowas aufsetzt. Und da braucht man auch nicht das Fahrrad neu erfinden. Aber ein Pandemierat könnte helfen, angesiedelt bei der Exekutive, solche zentralen Koordinierungs-, Leitungsentscheidungen vorzubereiten und natürlich das Tagesgeschäft zu koordinieren. Aber wenn es das nicht gibt, ist es vielleicht auch nicht so schlecht, das in der Legislative anzusetzen. Denn letztendlich müsste ja aus meinem Verständnis heraus der Bundestag eine solche Feststellung der epidemiologischen Lage vornehmen. Aber könnte das meines Erachtens aus der Komplexität heraus nicht unbedingt durch
Einzelfragen. Professor Stöhr, leider ist die Zeit jetzt schon abgelaufen. Es geht immer unheimlich schnell. Aber ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Dann hätten wir als nächstes die CDU-CSU-Fraktion, die keine weiteren Fragen stellen möchte. Und deswegen ist dann unmittelbar die FDP-Fraktion dran. Da haben wir 5 Minuten zur Verfügung.
Ja, ich würde gerne bei Frau Schmutte bleiben und fortsetzen, quasi vorhin anschließen. Wie bewerten Sie den Vorschlag des Gesetzentwurfs zur Berufung seiner Mitglieder?
Frau Schmutte.
Sehr gerne, vielen Dank. Es wurde jetzt einige Male darauf hingewiesen, wie wichtig ist, dass ein wie auch immer geartetes Gremium unabhängigen wissenschaftlichen Rat gibt. Und diese Unabhängigkeit ist genau der Punkt, bei dem ich mir Sorgen mache, wenn die Mitglieder politisch nominiert werden. Zum einen über die Bundesregierung oder zum anderen oder die regierenden Parteien als auch die Opposition. Das birgt ein Risiko, dass diese Mitglieder aus politischem Kalkül oder aus vielleicht anderen Verbindungen ausgewählt werden. Was wir aber wirklich brauchen bei so einem Gremium, sind die Wissenschaftler, die für den Krisenfall die relevanteste Fachexpertise haben. Und das ist typischerweise dann der Fall, wenn sie nicht unbedingt die honorigsten sind. Sie müssen keinen Nobelpreis gewonnen haben und im besten Fall eben auch wirklich nur auf Basis der Expertise und nicht ihren Verbindungen oder anderweitigen vielleicht Funktionen ausgewählt werden.
Vielen Dank, Frau Schmutte. Frau Helling-Blah.
Ja, wenn wir uns mal, Frau Schmutte, etwas von dem Entwurf lösen, natürlich nur etwas, weil wir bleiben ja in der Anhörung zum Gesetzentwurf. Was wären die zentralen Ansatzpunkte für eine Neuordnung der wissenschaftlichen Politikberatung im Gesundheitskrisenfall aus Ihrer Sicht?
Gerne, also wenn ich darf.
Ja, bitte, Frau Schmutte.
Zum einen wurde ja schon auf das englische oder britische Sage Committee hingewiesen. Das ist insofern interessant, weil es, wie gesagt, interdisziplinär ist. Es ist breit aufgestellt, aber es hat eine Struktur, in der ein klares, übergreifendes Gremium existiert, das dann auch die politischen Entscheidungsträger berät. Aber es hat die Pflicht, sich aus vielen Arbeitsgruppen, die darunter angesiedelt sind, zu informieren und kann dementsprechend ja auch ständig Arbeit haben und leiten, nicht nur, wenn es von, sage ich mal, den Entscheidern beauftragt wird. Ein anderer Punkt, der, denke ich, auch wichtig ist, da haben viele andere Länder gute Erfahrungen gemacht. Großbritannien ist wieder ein Beispiel davon, ist eine Struktur von sogenannten Chief Scientific Advisors, also einem Chefberater auf der wissenschaftlichen Seite. Das ist in Großbritannien sowohl beim Premierminister verortet als auch in jedem einzelnen Ministerium. Und so wird wissenschaftliche Expertise und Erkenntnis im laufenden Betrieb in die Exekutive hineingeholt und dementsprechend auch strukturell deutlich stärker in den politischen Dialog, die Entscheidungsfindung und die Planung aufgenommen.
Vielen Dank. Sie haben noch 2 Minuten, Frau Hedding-Pla.
2 Minuten. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Das Thema der Interdisziplinarität ist wiederholt aufgetaucht, bei so einer dauerhaften Struktur insbesondere ja auch. Können Sie dazu vielleicht noch näher ausführen und insbesondere auch, welche Disziplinen aus Ihrer Sicht beteiligt sein sollten, aufführen? Vielen Dank.
Frau Schmutte.
Gerne. Gerne. Es wurde ja jetzt auch schon einige Male darauf hingewiesen, dass es zum einen natürlich auch gesundheitsnahe Wissenschaften sind, die eine große Rolle spielen, insbesondere bei Pandemien. Aus unserer Sicht und Erfahrung ist es aber auch sehr, sehr wichtig, die Sozialwissenschaften einzubinden. Wurden ja auch schon darauf hingewiesen, Sozialwissenschaften im Sinne von Pädagogik, im Sinne von Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, alle die, die sich auch mit der Ungleichheit beschäftigen und der Konsequenzen sozialer Ungleichheit in Relation zu einer Krise und natürlich auch den von der Krise an der Krise ausgerichteten Entscheidungen, die ja durch die Politik getroffen werden. Ein weiterer Punkt, den wir sehr wichtig finden, ist die internationale Expertise auch einzubinden, also um sicherzustellen, dass da, wo eine Krise global ist, und das ist natürlich eine Pandemie, können aber auch sehr andere Krisenfälle sein, Klimawandel wird zu vielen führen, dass natürlich auch die Lösungen und Lösungsansätze diese globale Natur der Krise auch schätzt und nicht nur darauf geschaut wird, im nationalen Kontext alles schnell in den Griff zu kriegen. Und dann werden möglicherweise Virusvarianten in diesem Fall, die aus anderen Geografien kommen, nicht früh genug mit überlegt.
Besten Dank, Frau Schmutte. Dann geht das Fragerecht jetzt weiter an die Fraktion Die Linke. Und da hat die Kollegin Petra Pau das Wort.
Dankeschön. Ich kann an die vorherige Runde ganz direkt anschließen. Mit dem fortschreitenden Pandemieverlauf zeigt sich immer stärker, dass die sozialen und ökonomischen Folgen der Pandemie selbst, vor allem aber auch der Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung, verschiedene Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich hart treffen. Gerade ohnehin besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen wie Kinder und Jugendliche, prekär Beschäftigte, Erwerbslose, Alte und Pflegebedürftige leiden oft nicht nur materiell, sondern auch in ihrer immateriellen Lebensqualität stärker unter den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Ich will ein Beispiel nennen. Besonders einschneidende Grundrechtseinschränkungen hatten in den letzten Monaten etwa Alte und Pflegebedürftige in den Heimen zu ertragen. Trotz fast vollständiger zweifacher Impfung wurden sie noch im April in den meisten Bundesländern von der Lockerung der strikten Besuchs- und Umgangsbeschränkungen ausgenommen und waren und sind bis heute schwerwiegenden Eingriffen in ihre Grundrechte ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund habe ich noch eine Frage an Frau Professorin Schönberger. Könnte Ihres Erachtens die Beteiligung von Wissenschaftlerinnen für Pflegewissenschaft, Gerontologie und Geriatrie in einem interprofessionell besetzten Pandemierat die Sensibilität für die Auswirkungen derartiger Maßnahmen auf die Lebensqualität, aber auch auf die Mortalität alter Menschen erhöhen? Und wenn dann noch Zeit bleibt, würde ich Ihnen gerne nicht eine zweite Frage stellen, sondern die Chance geben zu einer Replik auf die Meinungsäußerungen aus dem juristischen Bereich zu Ihrer Positionierung vorhin.
Vielen Dank, Frau Kollegin Pau. Dazu, Frau Professor Schönberger, hätten Sie jetzt gut 2 Minuten.
Alles klar, vielen Dank. Also ich glaube, die Antwort auf die erste Frage kann ich kurz machen. Ja, natürlich, egal wie man so ein Gremium zusammensetzt, man könnte es immer auch anders zusammensetzen. Und wenn man sagt, wir möchten ein stabiles Gremium, das den Bundestag berät, dann kann jedenfalls die Einbindung der von Ihnen genannten Expertise dazu beitragen, im Hinblick auf diese von Ihnen genannten sozialen Aspekte auch den Blick zu weiten und das Ganze zu zu besseren Ergebnissen zu führen. Ich versuche ganz kurz noch einmal ein bisschen Dinge zusammenzufassen aus juristischer Sicht. Also der Hinweis auf die Gesetzgebung und dass der Bundestag ja in der Gesetzgebung die Möglichkeiten hat und in erster Linie die Gesetzgebung seine Aufgabe ist. Also zum einen reden wir hier ja auch ganz zentral über die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die nicht im Gesetzgebungsverfahren passiert. Und was ich auch so ein bisschen erstaunlich finde, ist die Gleichzeitigkeit, mit der einmal argumentiert wird, das Gremium ist zu politisch besetzt und andererseits, wir brauchen das Gremium doch gar nicht, weil wir doch die Sachverständigenanhörungen haben, wo, wie wir gerade sehen, ja sogar die Redezeit nach Fraktionsstärke gestaffelt ist. Ich finde, das passt nicht ganz zusammen. Natürlich wäre in meiner Idealvorstellung ein solches Gremium auch vollkommen parteipolitisch neutral, nur nach besten Auslese besetzt. Aber wir sind hier nicht im Beamtenrecht. Und ich denke, im Bundestag, so wie er funktioniert, werden Sie kaum eine andere Lösung realisieren können. Ich möchte einfach auch noch ganz kurz, wenn ich die Möglichkeit zur Replik habe, noch auf den Punkt föderale Kompetenzverteilung angehen. Auch hier möchte ich noch mal betonen, der Bund hat ja die Gesetzgebungskompetenz im Infektionsschutzrecht. Wenn die Länder gesetzgeberisch tätig werden im Wege der Rechtsverordnung, handelt es sich um delegierte Gesetzgebungskompetenz durch den Bund. Insofern sehe ich überhaupt kein Kompetenzproblem, wenn der Bund sich hier umfassend informiert, um möglicherweise seine föderalen Kompetenzen wieder an sich zu ziehen und von seinen Gesetzgebungskompetenzen Gebrauch zu machen. Und deswegen denke ich, viel, was wir gehört haben, sind tatsächlich Einwände, die so ein bisschen darauf abstellen. Natürlich könnte man alles anders machen, könnte man das Gremium anders gestalten, um sozusagen bestmöglich die Pandemiebekämpfung durch Expertenrat zu begleiten. Das ist meiner Meinung nach, ich wiederhole mich, eigentlich nicht der Sinn und Zweck dieses Gesetzesentwurfs, sondern es geht
Zeit,
darum, den Bundestag zu beraten.
Vielen herzlichen Dank. So, dann kommen wir zu der letzten Fragerunde und die liegt bei Bündnis 90 Die Grünen. Und da hat Frau Schulz-Asche das Wort. Sie haben 4,5 Minuten, weil ja noch ein bisschen übrig war. Frau Schulz-Asche.
Genau, ich versuche zwei Fragen unterzukriegen. Erst meine erste geht an Frau Dr. Dickmann. Sehen Sie es auch in dieser Phase für notwendig, an einen Pandemierat zu etablieren und zu konstituieren? Und ist ein solches Gremium auch über die Corona-Krise hinaus notwendig?
Frau Dr. Dickmann.
Ja, vielen Dank. Wir haben eben gehört, dass die Pandemie kein rein medizinisches Thema ist. Und wir haben auch festgestellt, dass in einer abklingenden Pandemie sozusagen vor der nächsten Welle ist oder auch vor einer nächsten Pandemie oder auch vor der nächsten Gesundheitskrise, sei es durch Viren oder durch Klima oder was auch immer. Von daher ist es sicherlich sinnvoll, jetzt die Lehren aus den Erfahrungen der letzten 18 Monate zu ziehen und tatsächlich einen Pandemierat zu konstituieren, der über verschiedene Bereiche nachdenkt. Da geht es zum Ersten natürlich, was kann denn jetzt eine bessere Vorbereitung sein für die nächsten Krisen dieser Art? Also ich sage mal das Schlagwort, wie ist das mit den Schulen? Wie ist das mit der Digitalisierung? Was haben wir eigentlich im Rahmen von Ausfallplänen gelernt? Was haben wir gelernt im Sinne der Ungleichheit, die in der Gesellschaft aufgetreten ist? Dann geht es in einem zweiten Punkt auch sehr konkret darum, wie kann man denn in Zukunft diese Situation, diese Störungen im Gesundheitswesen oder auch gesellschaftlich früher erkennen? Also die Früherkennung. Und da schließe ich mich auch an dem an, was Professor Reinhardt, Kollege Reinhardt gesagt hat, die Daten, die Datenverfügbarkeit, die Transparenz von Daten ist elementar, damit wir nicht ständig im Dunkeln stehen und überrascht werden von irgendwelchen Ausbrüchen oder Geschehnissen. Das Dritte ist, und das sehen wir auch immer noch, die schnelle Reaktion. Da hatten ja auch verschiedene Kolleginnen und Kollegen hingewirkt. Die schnelle Reaktion von Gesundheitskrisen oder Pandemien ist etwas, was immer noch sehr holprig ist. Da müssen wir uns dringend verbessern. Von daher wäre eine Konstituierung eines Pandemierats, der aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven und auch gesellschaftlichen Perspektiven berät, die Situation beleuchtet, nicht nur sinnvoll, sondern auch zwingend notwendig. Das Letzte, und das ist etwas, was meistens zu kurz kommt, ist was, was ich smarter Legacy nenne. Also was können wir tatsächlich aus Krisen lernen? Wir haben jetzt gesehen, dass diese Pandemie, Schlagwort die soziale Ungleichheit, wahnsinnig verstärkt hat. Was können wir jetzt daraus lernen? Wie wollen wir tatsächlich als Gesellschaft weiter vorgehen? Dafür brauchen wir einen Pandemierat, der eben nicht nur das medizinische Geschehen im Blick hält, was natürlich sehr wichtig ist, sondern auch versteht, dass Pandemien ein gesamtgesellschaftliches Phänomen sind und dass wir da eine bessere, eine stärkere und ja auch eine ja, breitere Resonanz brauchen und eine gesellschaftliche Repräsentation. Dafür plädiere ich sehr. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Dickmann. Frau Schulz-Asche, da wären noch 1,5 Minuten für den zweiten Block.
Dankeschön. Dann frage ich Frau Schmutte. Sind Sie der Meinung, dass der hier jetzt diskutierte Pandemierat auch dabei helfen könnte, die drängende Frage der globalen und fairen Impfstoffverteilung zu adressieren? Oder sehen Sie ihn eigentlich eher als ein nationales Gremium mit nationalen Aufgaben?
Vielen Dank. Frau Schmutte.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Das sehe ich in jedem Fall. Es wäre sehr wichtig und sehr begrüßenswert, wenn ein solcher Pandemierat oder wie auch immer geartetes Gremium den Blick über den nationalen Tellerrand schafft. Das muss insofern geschehen, weil eben eine Pandemie und auch andere Krisenfälle oft nicht nur globale Auswirkungen haben, sondern sich natürlich auch global weiterentwickeln. Und das wiederum bedroht uns sowohl hier national als auch natürlich die Pandemieentwicklung insgesamt. Wenn wir uns die jetzige Impfstoffsituation anschauen, dann müssen wir immer wieder darauf hinweisen, das ist noch nicht vorbei. Wir sind mittendrin in der Pandemie, die wird uns auch noch sehr lange beschäftigen. Und die Produktion und Verteilung von Impfstoffen ist noch überhaupt nicht gelöst mit Blick auf diese globale Situation. Auch wenn wir uns hier oft gerne in Deutschland, wo wir schon ein Stück weiter sind, in Sicherheit wähnen. Aus unserer Sicht ist daher sehr wichtig, dass genau solche Themen auch von einem solchen Rat abgedeckt werden und auch möglicherweise gewollte Widersprüche zwischen global gerichteten Empfehlungen, wie zum Beispiel die der WHO, die ja von Anfang an existierten, besser so viele wie mögliche Menschen in allen Ländern zu impfen, als 80-90% in einem Land. Diesem Rat sind wir in Deutschland nicht gefolgt. Und wir sehen, eine Konsequenz davon sind die Virusmutationen, die wir jetzt sehen. Also solche Debatten auch zu führen und zu sehen, wo die Empfehlung in Richtung deutsche Bundesregierung oder Parlament eine andere ist oder eine andere Bevorzugung stattfindet gegenüber das, was global empfohlen wird, ist unheimlich wichtig und kommt aktuell leider zu kurz. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Frau Schmutte. Dann ist das Kontingent für Bündnis 90 Die Grünen auch zu Ende. Und dann sind wir durch die 16 Fragenblöcke, die diese Anhörung sich vorgenommen hat, dann hindurch. Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen für die Bereitschaft zur Mitwirkung und für die vielen klugen und weiterreichenden Antworten. Ich bedanke mich bei allen, die Fragen gestellt haben, für ihr Engagement und für die richtungweisende Art der Fragestellung. Ja, und ich habe schon fast einen Vorschlag für eine neue Anhörung, aber die wird nicht Realität werden, weil das eine bloße Spekulation und Fantasie des Vorsitzenden ist, die in keinem parlamentarischen Prozess Eingang findet. Aber es wäre ja schon mal interessant, zu reflektieren, was führt eigentlich dazu, dass man als Wissenschaftler korrekterweise ausgewählt wird, um in einer solchen Pandemiesituation steuernd einzugreifen? Und was führt dazu, dass man als Politiker ausgewählt wird, um in einer solchen Situation steuernd einzugreifen? Gibt es da Unterschiede? Gibt es da Entsprechungen? Wie findet man eigentlich unter demokratischen Bedingungen die Besten, die den Prozess steuern? Und wie hängt das alles mit der Notwendigkeit einer Bürgerkommunikation zusammen, in der wir immer wieder erfahren, dass es manchem in der Bevölkerung sehr schwer fällt, auszuhalten, dass es unterschiedliche Meinungen gibt? Streit, nach meinem Empfinden, steht sehr zu Unrecht im Ruf, irgendetwas Schlimmes zu sein. Ich finde, Streit ist etwas, was produktiv ist und Erkenntnisse befördert. Und das ist vielleicht das Beste, was die Politik von der Wissenschaft lernen kann, dass Streit und plurale Sichtweisen Produktivfaktoren sind für die Qualität von Entscheidungen. Aber das war nur eine Fantasie des Vorsitzenden und hat natürlich nichts mit dem weiteren Beratungsprozess zu tun. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen allen für die Mitwirkung. Wir schließen die Sitzung pünktlich um 13.59 Uhr. Bis 14 Uhr hatten wir uns vorgenommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Die Sitzung ist geschlossen.